ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast über die Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Vier Teile haben wir dafür vorgesehen. Heute hören Sie den dritten Teil und da wollen wir uns in Ruhe den verschiedenen Fassungen der Johannespassion zuwenden.
Himmelreise, Weltenbiebe, Himmelreise, welcher Biebe fällt in meine Trauertur, fällt in meine Trauertur, in meine Trauertur, sieht meine Qual und Angst, meine
Himmel reiße. Genau, auch diese Arie gehört zur Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Allerdings ist diese Arie kaum bekannt, denn sie zählt zur zweiten Fassung, die Bach 1725 aufgeführt hat. Und diese zweite Fassung, die hört man heute recht selten.
Leider, leider.
Genau, und damit sind wir, wie Sie hören, mitten im Thema, denn die Johannespassion ist kein eindeutiges Werk, das Bach immer wieder unverändert aufgeführt hat. Es existieren verschiedenste Fassungen, die auch alle nicht so klar zu identifizieren sind. Mal der Reihe nach. Wir fangen an, denn das ist klar, vor genau 300 Jahren, 1724, war die Erstaufführung der Johannespassion. Frage ich erstmal so, wie oft hat Bach dieses Stück eigentlich bis zu seinem Tod noch aufgeführt in Leipzig?
Ja, lieber Bernhard, du siehst jetzt, wo ich in deine Anmoderation hineingequatscht habe,
ist erlaubt,
dass ich da eine gewisse Vorfreude auf dieses Thema habe, weil tatsächlich, ich finde, dieser ganze Umgang Bachs mit der Johannespassion, der ist ganz besonders und gibt uns vielleicht auch Einblicke in einen kreativen, experimentierfreudigen Bach, wie wir das sonst vielleicht nicht so haben. Ja, und das Interessante ist tatsächlich, wir können belegen, dass der Bach sich mindestens in 5 Jahren mit der Johannespassion auseinandergesetzt hat, wahrscheinlich immer in der Passionszeit, und mindestens 4-mal sie aufgeführt hat. Ja, und jetzt mal ganz kurzer Überblick. 1724, haben wir ja gesagt, ist die Uraufführung. Ein Jahr später erklingt das Stück wieder, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich viele Leute damals mitbekommen haben, weil es eben nicht beginnt mit Herr, unser Herrscher, sondern mit O Mensch, beweint dein Sünde groß, und hört auch nicht auf mit dem Choral Ach Herr, lass dein lieb Engelein, sondern mit Christe, du Lamm Gottes. Und dazwischen eben auch allerlei Abweichungen, wobei trotzdem, ich würde sagen, unterm Strich dann doch 70% deckungsgleich. Dann um das Jahr 1730 eine dritte Aufführung. Lange hat man die 1732 datiert. Peter Wollny hat vor ein paar Jahren gute Argumente dafür geliefert, zu sagen, die Aufführung war tatsächlich am Karfreitag 1730. Wieder in einer ganz anderen Fassung. Dann können wir nachweisen, dass im Jahr 1739 oder um das Jahr 1739, da hat Bach tatsächlich sich mit dem Werk auseinandergesetzt, aber es offenbar nicht aufgeführt. Er hat es vor, aber es wurde dann aus irgendeinem Grund nicht Realität. Besprechen wir nachher. Und dann ist es so, dass zum Ende seines Lebens, 1749 sehr wahrscheinlich, er das Stück nochmal aufgeführt hat. Ob er 1750 überhaupt nochmal selber die Passionsmusik am Karfreitag geleitet hat, wissen wir nicht genau. Kurz zuvor hatte er diese berühmte Augenoperation. Da am grauen Star hat er sich ja operieren lassen, also den Star sich stechen lassen. Und danach soll es ja mit seiner Gesundheit rapide abwärts gegangen sein. Also sollte es so sein, dass 1750 gar nicht eine Passionsmusik unter seiner Leitung erklang, könnte man mit Fug und Recht behaupten, die Johannespassion hat zumindest, was die Gattung Passionsmusiken betrifft, Bachs Thomaskantorat begonnen und beendet. Also ein großer Bogen, und wie ich es jetzt schon angedeutet habe, keine Fassung ist wie die andere. Also Bach hat sich tatsächlich immer wieder auch kreativ mit dem Stück auseinandergesetzt. Das Problem ist nur, wir haben bei der Johannespassion, anders als bei der Matthäuspassion, nicht die eine Partitur, wo das Stück in einer endgültigen Fassung von Bach überliefert wird, sondern wir haben einen ganzen Stapel an Aufführungsmaterialien, die teilweise mehrfach zu den Aufführungen herangezogen worden sind. Da gibt es also auch viele Nachträge, und dann ist es natürlich Aufgabe der Musikwissenschaftler, der Bachforscher zu erkennen, was stand da erst und was ist eine spätere Zutat und so weiter. Und leider sind eben auch nicht alle Aufführungsmaterialien auf uns gekommen. Also dieses ganze Rekonstruieren der Aufführungsgeschichte ist ein großes Puzzle. und krankt ein bisschen daran, dass wir jetzt namentlich bei der ersten und bei der dritten Fassung ganz offensichtlich nicht alles Material haben. Am besten ist die Überlieferung noch für die allerletzte Aufführung 1749.
Also, Bach hat sich sein ganzes Leipziger Berufsleben lang mit diesem Stück beschäftigt. Das ist ja schon mal faszinierend. Ganz kurz die Matthäus-Passion, du hast es erwähnt, da gibt es eben eine Fassung letzter Hand. 1736 hat er die notiert.
Eine Reinschrift, eine wunderbar, also ins Reine geschriebene Partitur. Und damit war im Grunde dieses Thema für Bach wahrscheinlich abgehakt.
Das haben wir für die Johannes-Passion nicht. Und zur Matthäus-Passion, das will ich an der Stelle mal sagen, werden wir in jedem Fall auch mal so einen mehrteiligen Podcast machen. Jetzt aber Johannes Passion und die ist vor genau 300 Jahren 1724 erst aufgeführt worden. Bitte erzähl doch erstmal, was wissen wir über diese Erstaufführung von den Quellen her? Wie sah das Stück aus, als die Leipziger es zum ersten Mal gehört haben?
Also wir haben nur Aufführungsstimmen, aber leider nur die Vokalstimmen. Also uns fehlen viele Instrumentalstimmen dieser Erstfassung. Deswegen können wir sehr genau sehen, wie alle Chorsätze ausgesehen haben. Und auch die Arien, was die Besetzung der einzelnen Stücke betrifft, also die Instrumentierung, da gibt es Unsicherheiten. Also wir wissen nicht genau, welche Holzbläser da alle wirklich schon dabei gewesen sind. Und wir können den überlieferten Materialien ansehen, dass es ein paar geringfügige Abweichungen gab gegenüber der Form, wie wir sie heute gemeinhin musizieren. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Also genau. Wir hören heute in aller Regel eine Fassung der Johannespassion, wie sie im Rahmen der neuen Bach-Ausgabe Arthur Mendel ediert hat. Und der ist sehr kreativ mit dem Material umgegangen. Also er hat einfach aus diesem großen Stapel an Stimmen und einer fragmentarischen Partiturreinschrift, zu der kommen wir noch, aus dem Jahr 1739 wahrscheinlich, eine in sich schlüssige Fassung entworfen, die so nie von Bach aufgeführt wurde. Aber für uns ist das im Grunde genommen die verbindliche Fassung
Das geworden. Ist auch eine ganz große Besonderheit natürlich an der Johannespassion, dass wir sie kennen, wie sie Bach nie aufgeführt
genau,
hat.
Genau, ja. Auf der anderen Seite, da Bach eben selbst bei einer jeden Aufführung es wieder anders gemacht hat, ist es vielleicht gar nicht so illegitim, das so zu machen. Also wir müssen ja letztlich mit dem Material arbeiten, das wir haben. Jedenfalls, was man sehen kann an der 1724er Fassung, ist, dass eine Szene, die wir alle gegenwärtig haben und die man nicht wieder vergisst, sobald man ein erstes Mal die Johannespassion gehört hat, die Erdbebenszene nach dem Tod Jesu. Das ist ja einer dieser Momente, wo der Librettist oder was Bach selber entschieden haben, hier reicht uns Johannes Evangelium nicht allein, sondern hier müssen wir praktisch auf ein anderes Evangelium zurückgreifen, wo die Naturgewalt geschildert wird nach dem Tod Jesu. Und in der ersten Fassung 1724 ist es ganz offensichtlich so gewesen, dass da noch nicht diese große Erdbebenszene, die auf dem Text aus dem Matthäusevangelium basiert, musiziert wurde, sondern ein Gebilde, was nur drei Takte hatte. Ich muss es einfach so offen sagen, weil uns hier nur vorliegt die Generalbassstimme. Und die macht deutlich, da ist schon Erdbeben irgendwie. Es scheint so zu sein, dass dort schlichtweg der Text aus Markus 15, Vers 38 und der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten auf vertont wurde. Das funktioniert jedenfalls mit dieser Generalbassstimme ziemlich gut.
Das ist also diese Urfassung, die wir immer im Hinterkopf bewahren müssen. Dann gehen wir ein Jahr weiter, 1725. Bach steckt mitten im Stress seines Lebens, ja, dem Choralkantatenjahrgang. Und was macht der Karfreitag? Er macht auch ein bisschen Choralkantatenjahrgang.
Ja, tatsächlich. Also das Erstaunliche ist, dass einige Stücke der Johannespassion, wo ich sagen würde, die gehören zu den Herzstücken, Bach 1725 über Bord geworfen hat. Herr unser Herrscher, der Eingangschor, den gibt's hier nicht. Stattdessen erklingt, O Mensch, bewein dein Sünde groß. Eine große Choralbearbeitung, die wir alle kennen als den Schlusschor des ersten Teils der Matthäuspassion. Also später verwendet er ihn dann wieder in der Matthäuspassion. Und auch am Schluss des Stückes eine große Choralbearbeitung, auch keine Originalkomposition, sondern der Schluss seiner einen Leipziger Probekantate, nämlich Du wahrer Gott und Davids Sohn, endet ja mit dieser großartigen Bearbeitung des deutschen Agnus Dei, Martin Luther, Christe, du Lamm Gottes. Und das ist natürlich ein Stück, was total auch passt. Ja, er hat ja eine große Gravität.
Und erinnert an den Choralkantatenjahrgang, an das, was die Menschen in Leipzig jeden Sonntag jetzt gehört haben letztlich, ne?
Ja, also wir alle in der Bachforschung reiben uns zusammen als Grund, warum Bach Herr unser Herrscher und auch den Schlusschoral praktisch austauscht. Hauptgrund dürfte gewesen sein, die Johannespassion in ein Gewand zu kleiden, dass es besser in den Kontext des Choralkantatenjahrgangs passt. Allerdings die Erklärung, die hat einen Haken. Wir haben ja oft genug in unserem Podcast betont, dass Bach den Choralkantatenjahrgang nicht vollendet hat. Er hat ihn nämlich genau mit dem Osterfest abgebrochen. Er hat zwar am Osterfest selbst dann noch Christ lag in Todesbanden, eine Choralkantate älteren Typs, nochmal aufgeführt, aber danach kommen ja dann Texte mit einer ganz anderen Struktur. Mhm. Und der Karfreitag ist natürlich 2 Tage vor Ostern. Ob das jetzt wirklich so 100% zwingend ist, diese Erklärung, ich mache mal ein kleines Fragezeichen dran, gibt auch die Hypothese, dass vielleicht das Ganze am Ende doch eine Art Notlösung gewesen ist. Also wir staunen ja nun gerade über diesen Eingangschor, der dann am Ende auch in der Matthäus-Passion landet. John Eliot Gardiner ist felsenfest der Meinung, Bach wollte in seinem 2. Jahr nicht wieder Johannes Evangelium als Passionsbericht nutzen, sondern ein anderes Evangelium. Hat ja auch eine gewisse Logik da, einfach eine Varianz zu haben. So haben es die Pfarrer letztlich auch gemacht, dass sie eben nicht jedes Jahr über den gleichen Passionsbericht gepredigt haben. Was wäre denn, wenn Bach tatsächlich vorgehabt haben sollte, in 25 schon die Matthäus-Passion zu komponieren oder so ein Gebilde, was den Passionsbericht nach Matthäus bringt, aber nicht fertig geworden wäre. Mhm. Ja, eben weil er ja im Choralkantatenjahrgang bis dato durchkomponiert hatte. Alle Stücke des 2. Jahrgangs, alle Kantaten waren neu. Und dass er dann vielleicht in der Passionszeit, warum auch immer, beschlossen hat, okay, dann nehme ich mir jetzt mein Stück von letzten Jahr und gestalte es so um, dass es wenigstens zu meinem Zyklus passt. Und damit kann ich vielleicht auch begründen, dass ich den Leuten den gleichen Evangeliumsbericht nochmal präsentiere. Mhm. Also es könnte auch eine Rolle gespielt haben.
Und wir hören jetzt mal rein in den Schlusssatz der Johannespassion in der Fassung von 1725, Christe, du Lamm Gottes. Christe, du Lamm Gottes, das ist der für uns ungewöhnliche Schluss der Johannespassion in der 2. Fassung von 1725. Dafür fehlt dort der schöne Choral, ach Herr, lass dein Lieb Engelein. Diese beiden Rahmensätze also sind neu 1725 und das gibt ja schon alleine einem Stück eine völlig neue Gestalt, wenn also diese zentralen Sätze neu sind. Aber es sind eben auch noch mehrere Arien neu. Da müssen wir auch noch unbedingt drauf eingehen.
Tatsächlich, es gibt 3 neue Arien. Und zwar Himmel reiße, Welt erbebe. Wir haben es ja kurz schon am Anfang gehört.
Gehen wir gleich darauf ein, ja.
Das wird gewissermaßen zusätzlich eingefügt, nämlich nach dem Choral, wer hat dich so geschlagen? Also im Grunde als eine weitere Art Reflexion auf den Backenstreich, der da dem Jesus verpasst wird, im Zusammenhang mit der Gefangennahme. Dann kommt außerdem hinzu die Arie Zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Hügel, eine Tenorarie, die hat Ach mein Sinn, wo willst du endlich hin ersetzt. Also diese zentrale Reflexion auf die Verleugnung durch Petrus, wo ich mich schon ein bisschen frage, ich meine, Ach mein Sinn ist so ein unglaublich starkes Stück und Zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Hügel, sagen wir mal, ziemlich viel Aufgebrachtheit wird da artikuliert, aber es hat bei Weitem nicht den Tiefgang und die Dramatik. Es klingt ein bisschen wie so eine Arie der Hamburger Oper oder so Pseudo-Telemann. Und dann kam noch hinzu eine Arie, Ach windet euch nicht so, eine Arie, die eigentlich keine andere ersetzt, aber es ist so, die berühmte Erwege-Arie ist in der zweiten Fassung weggefallen und das vorausgehende Arioso, betrachte meine Seele, das wird jetzt durch diese Arie, Ach windet euch nicht so, ersetzt, also jetzt von Handlungszeitpunkt nach Geiselung vor der Dornenkrone kommt diese Arie.
Wollen wir mal über die eine, du hast schon gesagt, dein Favorit reden, noch genauer. Himmel reiße, eine Bassarie. Was macht die so aus in ihrer Qualität?
Na, das ist vielleicht die Arie mit der höchsten Gefahr von unangenehmen Nebenwirkungen bei Leuten, die einen Herzkasper haben oder ja, einen Herzschrittmacher. Das ist eine der dramatischsten Musiken, die Bach je komponiert hat. Also der Bass singt, Himmel reiße, Welt erbebe, fallt in meinen Trauerton, sehet meine Qual und Angst, was ich Jesu mit dir leide. Ja, ich zähle deine Schmerzen, o zerschlagener Gottes Sohn. Ich erwähle Golgatha vor dies schnöde Weltgebäude, werden auf den Kreuzeswegen deine Dornen ausgesät, weil ich in Zufriedenheit mich in deine Wunden senke. So erblicke ich in dem Sterben, wenn ein stürmend Wetter weht, diesen Ort, dahin ich mich täglich durch den Glauben lenke. Das ist das eine. Mhm. Aber interpoliert hat hier der Textdichter ganz kunstvoll ein berühmtes Passionslied, Paul Stockmann, Jesu Leiden, Pein und Tod, die Strophe 33. Der hat wirklich viele
Strophen,
wo die komplette Passionsgeschichte da in Versen erzählt wird. Jesu, deine Passion ist mir lauter Freude, deine Wunden, Kron und Hohn, meines Herzens Weide. Meine Seele auf Rosen geht, wenn ich daran denke, in dem Himmel eine Stätt mir deswegen schenke. Und das wird hineingesungen als Choralmelodie vom Sopran, also er singt praktisch gegen den Bass. Und das Kunstvolle ist aber, dass tatsächlich die einzelnen Choralstrophen so interpoliert sind, dass sie jeweils ein Reimpaar bilden mit der Verszeile der freien Dichtung, die der Bass singt. Also, und jetzt versuch's nochmal zusammenzubringen. Mhm. Also der Bass singt freie Dichtung, Himmel reiße, Welt erbebe, fallt in meinen Trauerton. Und jetzt Sopran, erste Choralzeile, Jesu, deine Passion. Dann weiter, sehet meine Qual und Angst, was ich Jesu mit dir leide. Und jetzt kommt die zweite Choralzeile, ist mir lauter Freude. Mhm. Ja, also das interpretiert das zugleich. Und so geht das weiter. Und musikalisch macht Bach Folgendes, es ist eine nur vom Generalbass begleitete Arie, wütende Gesten im Generalbass, auf die der Basssänger einsteigt. Und dann schreit da wirklich dagegen der Sopran den Choral Jesu, deine Passion. Und es bilden sich krasse Reibungen. Und ich muss sagen, also ich kenne nicht viel Musik von Johann Sebastian Bach, die derart unter die Haut geht, aber zugleich offensichtlich von vornherein so gedacht, denn der Textdichter muss die klare Anweisung oder die klare Idee gehabt haben, hier müssen meine Verszeilen Reimpaare bilden mit den Versen aus Stockmanns Lied und das Ganze wird der Komponist Bach wirklich dann so als Dialog unmittelbar umsetzen.
Was ich Jesu mit dir
Ja, das ist also diese Bass-Arie, die 1725 neu in die Johannespassion gekommen ist. Allerdings ist sie doch nicht lang geblieben, ja, denn wir schreiten mal weiter in unserer Fassungsbetrachtung der Johannespassion und da geht es in den frühen 30er Jahren weiter.
Und das Erstaunliche ist jetzt, auch wenn wir bei dieser Fassung viele Dinge nicht wissen, weil dort das meiste Material fehlt, ist immerhin ersichtlich, dass all die fundamentalen Änderungen, die Bach 1725 vorgenommen hat, der Austausch der beiden Rahmenchorsätze und auch die drei neuen Arien allesamt nicht mehr vorhanden sind. Also insofern geht man zu dem zurück, wie es ursprünglich war. Aber die fundamentalste Abweichung war, dass die ganze Szene nach Es ist vollbracht, also nach dem Tod Jesu, die fliegt jetzt raus. Und damit auch verbunden die ganz zentrale Reflexion auf den Tod Jesu, nämlich die Arie Zerfließe mein Herze, für mich eigentlich der emotionale Höhepunkt des ganzen Stücks, ist auch rausgeflogen. Und was hat Bach stattdessen an dieser Stelle musiziert? Dort wird verwiesen auf eine Sinfonia, also ein Instrumentalstück, das als zentrale Reflexion auf den Tod Jesu erklingt. Und wir haben, lieber Bernhard, keine Ahnung, welches Stück dies gewesen ist.
Das würde ich gerne wissen, ja.
Ja, wirklich. Ja. Also, wenn ich mal so irgendwie meine Gedanken so schweifen lasse und auch überlege, Mensch, was würdest du gerne mit dem Bach mal fragen? Also das wäre bestimmt eine Frage, die käme. Was zur Hölle hast du gemacht, um Zerfließe mein Herze, um diesen Moment irgendwie instrumental zu ersetzen und letztlich eine ähnliche Wirkung zu entfalten?
An dieser Stelle können wir leider keine Musik einspielen, weil wir es nicht kennen. Aber die Geschichte der Johannespassion geht weiter. 1739 oder irgendwie in dieser Zeit hat Bach offenbar den Plan, eine endlich definitive Fassung zu erstellen. Das, was er ein paar Jahre vorher mit der Matthäuspassion gemacht hat. Aber das geht schief.
Merkwürdige Geschichte. Also wir wissen, 1736 setzt sich Bach hin und bringt die Matthäuspassion in eine endgültige Fassung, zementiert in dieser wunderbaren Reinschrift der Partitur, die uns da vorliegt, wo Bach ja dann auch noch extra mit roter Tinte den eigentlichen Evangeliumstext unterlegt, also mit ganz viel Aufwand. Und es sieht so aus, als ob er Ähnliches mit der Johannespassion vorhatte. Also wir haben eine reingeschriebene Partitur, die allerdings in Nummer 10 abbricht. Also das ist nicht mal ein Viertel des gesamten Werks. Aber man merkt schon, dass er dort so ein paar Dinge versucht, in eine endgültige Fassung zu bringen. Das entspricht wahrscheinlich schon im Wesentlichen dem, was er auch 1724 ursprünglich gemacht hatte, mit ein paar Präzisierungen, was so einzelne Verzierungen betrifft, auch Instrumentierungen und so weiter. Aber dann bricht das ab. Und anhand der Handschrift Bachs bewertet, scheint das so irgendwann späte 1730er Jahre zu sein. Und wir haben parallel in der dokumentarischen Überlieferung zu Bach eine Information, dass nämlich Bach im Jahr 1739 vom Unterleichenschreiber im Auftrag des Stadtrates übermittelt wurde, kurz bevor der Karfreitag war, ich glaube 2 Wochen vorher, dass es ihm untersagt wird, seine Passionsmusik in diesem Jahr aufzuführen. Ich kann dir mal vorlesen, das ist ein kleines Protokoll, was dieser Unterleichenschreiber Biengräber da gemacht hat. Mhm. Also er beschreibt, er ist eben auf Anordnung des Rats da zu Bach gegangen. Ich habe demselben hinterbracht, wie die von ihm auf bevorstehenden Karfreitage zu haltende Musik bis auf dazu erhaltene ordentliche Erlaubnis unterbleiben solle. Worauf derselbe zur Antwort gab, es wäre ja allemal so gehalten worden, er fragte nichts danach, denn er hätte ohnedem nichts davon und wäre nur ein Onus. Er wolle es den Herrn Superintendenten melden, dass es ihm wäre untersagt worden. Wenn es etwa ein Bedenken wegen des Textes sei, so wäre solcher schon ein paar Mal aufgeführt worden. Also Bach ist offensichtlich ausgerastet, er hat dem Unterleichenschreiber ins Gesicht gesagt, ich mache mir Riesenarbeit, aber hab nichts davon und bin doch nur ein Onus. Onus, Latein, eine Last. Ich nerve euch doch alle nur, ja, übersetzt ins Moderne. Und dann sagt er noch, wenn jetzt der Grund sein sollte, der Text des Stückes, will ich nur mal sagen, das Stück habe ich schon ein paar Mal aufgeführt. Ja. Und das passt ja zumindest, also letzteres, dass es schon mehrere Aufführungen gab, total zur Johannespassion und würde ja auch erklären, warum Bach, wenn er jetzt gerade dabei ist, dieses Stück in eine endgültige Form zu bringen, an dieser Stelle das Projekt abbricht. Also deswegen gehen wir davon aus, dass tatsächlich diese reingeschriebene Partitur im Jahr 1739 von Bach angefertigt wird, aber dann full stop. Und ganz offensichtlich hat er dann auch kurzfristig keine Erlaubnis mehr bekommen. Wir wissen bis heute nicht, warum das passiert ist, also warum man es Bach untersagt hat. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es eine Zensur ist, dass plötzlich der Text nicht mehr ging, weil wie gesagt, das Stück war ja schon 2 Mal gekommen. Und, das habe ich mal vor ein paar Jahren nachweisen können, es kann in dem Jahr auch kein generelles Verbot gegeben haben von Passionsaufführungen, weil ich bin in der Landesbibliothek in Dresden mal auf einen Textdruck gestoßen zu der Passionsmusik, die 1739 am Karfreitag in der Neukirche erklungen ist, unter der Leitung des Musikdirektors Gerlach. Und das Pikante ist dabei, dieser Text, der da abgedruckt ist, ist eine Passionsmusik von Johann Adolf Scheibe. Also dem Sohn des Leipziger Orgelbauers Johann Scheibe, der den Bach so übel 1737 in seiner Zeitschrift Kritischer Musikus kritisiert hatte. Und Gerlach hat ja dann irgendwann angefangen, ganz viel Musik von Scheibe zu musizieren. Und ich muss echt sagen, also die Vorstellung, dass Bach 1739 der Stadtrat die Aufführung seiner Passion, die er schon ordentlich vorbereitet hatte, wahrscheinlich schon Textbücher gedruckt und so weiter, untersagt wurde, aber parallel in der 3. Hauptkirche, die dem Bach ja letztlich auch unterstand, eine Passionsmusik seines vielleicht damals größten Feindes erklang, das muss den geschmerzt haben. Unglaublich. Also wir wissen nicht, was da passiert ist. Jedenfalls passt das alles ganz gut zusammen zu diesem Umstand, dass wir eben ein Partiturfragment haben.
Und die Geschichte geht jetzt nochmal weiter, denn mit dieser Handschrift gibt es noch eine weitere Geschichte, aber wieder etwa 10 Jahre später.
Genau. Also jetzt holt Bach nochmal die Johannespassion hervor.
Kurz vor seinem Tod.
Anscheinend will er es nochmal wissen. Und die Aufführung hat auch stattgefunden und es sieht so aus, als ob Bach dort wirklich nochmal alle Kräfte hineinlegen wollte. Also wenn wir uns schon allein mal anschauen, was da an Stimmmaterial benutzt wurde, dann stellen wir fest, also farbiger war es nie, namentlich was den Continuo-Apparat betrifft. Also wir haben insgesamt 5 Continuo-Stimmen, die für diese Aufführung genutzt worden sind. Das eine ist überschrieben mit Bassono Grosso. Also ein Kontrafagott. So viel Bass gab es wahrscheinlich noch nie. Dieses Instrument ist auch nirgendwo sonst bei Bach belegt. Dann haben wir 2 Cembalo-Stimmen, eine Orgelstimme und dann noch eine weitere Generalbassstimme, weiß nicht, für Violone dann. Also wahrscheinlich haben zwei Cembali noch mitgespielt und eine Orgel. Also das ist schon wirklich verdammt viel Aufführungsapparat. Dann ist es so, dass tatsächlich diese von Bach abgebrochene Partitur zu Ende geschrieben wurde. Allerdings nicht von Bach selbst, sondern von seinem damaligen Hauptkopisten. Den hat Peter Wolny vor einigen Jahren namentlich identifiziert. Ein gewisser Johann Nathanael Bammler. Also der schreibt das Stück zu Ende. Es ist aber jetzt nicht so, dass wir einwandfrei sagen könnten, das macht er komplett im Auftrag Bachs und alle Entscheidungen, die dort gefällt wurden, sind jetzt tatsächlich Bachs Entscheidung letzter Hand. Dem ist nicht so. Mhm. Bei vielen Dingen wird jetzt tatsächlich wiederum zu dem zurückgekehrt, was wir auch schon von der ersten Fassung wissen. Die Arien der zweiten Fassung, die neu dazugekommen waren, spielen auch 1749 keine Rolle mehr. Und die, sagen wir mal, bemerkenswertesten Abweichungen sind kleine Textänderungen, namentlich in zwei Arien. Ich folge dir gleichfalls. Da ist im B-Teil einige Abweichung und einen richtig neuen Text bekommt die Erwäge-Arie. Mhm. Und zwar ein Text, der merkwürdig sperrig ist. Nun ist es so, diese Erwäge-Arie ihrerseits, die basiert ja ursprünglich inhaltlich auf dem Brockes-Passionstext. Wollen wir es mal so machen, dass du mal den Brockes vorliest, dann was der Bach ursprünglich draus gemacht hat und dann würde ich mal noch vorlesen, was dann 1749 draus geworden ist.
Also bei Brockes heißt es, dem Himmel gleicht sein bunt gestriemter Rücken, den Regenbögen ohne Zahl als lauter Gnadenzeichen schmücken, die, da die Sündflut unserer Schuld versieget, der holden Liebe Sonnenstrahl in seines Blutes Wolken zeiget. Starke Sprache.
Ja. Und jetzt wäre Bachs Textdichter 1724. Hm. Hast du auch parat?
Ja, der hat geschrieben, erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken in allen Stücken dem Himmel gleiche geht, daran, nachdem die Wasserwogen von unserer Sündflut sich verzogen, der allerschönste Regenbogen als Gottes Gnadenzeichen steht. Also diese Anspielung auf den Regenbogen als Symbol des Bundes zwischen Gott und Menschen, der nach der Sintflut aufgetreten ist, wie es im Alten Testament geschrieben ist. Ich würde mal sagen, etwas zurückhaltender gedichtet als bei der Originalfassung von Brockes.
Genau, und jetzt ist es aber so, in unserer Fassung, die uns der Bammler übermittelt, völlig neuer Text, also ich lese es mal vor. Dein schmerzhaft bitter Leiden bringt tausend Freuden, es tilgt der Sünden Not. Ich sehe zwar mit vielen Schrecken den heiligen Leid mit Blute decken, doch muss mir dies auch Lust erwecken, es macht mich frei von Hölle und Tod. Also wenn heute das so aufgeführt wird, kann man beobachten, wie die Leute immer irgendwie etwas verdutzt ins Programmbuch schauen und sich versichern, dass das, was sie da meinen zu hören, tatsächlich auch im Programmbuch steht. Völlig ungewohnt. Und es gibt eine Riesendiskussion über diese Textänderung, ob man das vielleicht irgendwie theologisch begründen kann, eine Abkehr von ganz orthodoxen lutherischen Auffassungen. Wir haben ja jetzt Ende 1740er Jahre, die Aufklärung hält Einzug. Man will es vielleicht nicht mehr so metaphernhaft triefend, also jetzt diese Anspielung mit dem Regenbogen und dem blutgefärbten Rücken und so weiter. Also gibt es eine lange Diskussion. Und dann heißt es auch, na, vielleicht ist es eine Auflage gewesen an diesen Stellen, den Text zu ändern, weil das eben den Leipziger Pastoren nicht mehr passte. Das kann sein. Auf der anderen Seite, ich bin vor einigen Jahren mal auf eine alternative Deutung gekommen, also zu diesen Textänderungen in der letzten Fassung, mit denen wir alle so ein bisschen hadern, ja, weil sie so merkwürdig wirken. Und jetzt ist Folgendes, dieser Johann Nathanael Bammler, also Bachs Hauptkopist, der eben die Noten geschrieben hat in dem Jahr, der ist mir mehrfach begegnet. Ich hatte so zwischen 2001 und 2009 als junger Mitarbeiter am Bach-Archiv ja die Aufgabe, ein bisschen so als Trüffelschwein durch die Landschaft zu fahren und die Archive der mitteldeutschen Städte zu gehen, um interessante Dokumente rings um Johann Sebastian Bach zu erschließen, vielleicht neue Bach-Dokumente zu entdecken. Und was ich sehr aktiv gemacht habe, ist, mir Bewerbungsvorgänge zu Kantoren und Organistenämtern in den ganzen Städten Mitteldeutschlands anzuschauen aus der Bachzeit, weil auch meine Hoffnung war, dass da immer mal ein Bach-Schüler sich bewirbt und Bach vielleicht ein Zeugnis oder ein Empfehlungsschreiben beigelegt hat. Und da ist mir der Bammler mehrfach begegnet, also unser Kopist, der eben diese Partitur auch mit den Textänderungen geschrieben hat, da 1749, der bewirbt sich ab 1749 auf verschiedene Kantorate in Mitteldeutschland. In Eilenburg ist er mir begegnet, er ist mir in Röthar begegnet, er ist mir in Schneeberg begegnet. Mhm. Und der hat eine Eigenart. Er schreibt seine Bewerbung in Gedichtform.
Oh je.
Und soll ich dir mal vorlesen, was er im Jahr 1753 dem Stadtrat von Schneeberg geschrieben hat? Ihr Häupter, die ihr itzt in Schneeberg klug regiert und diesen edlen Ort so herrlich schützt und ziert, ihr Väter dieser Stadt, in welcher Weisheit thronet und wo Gerechtigkeit bei schönen Sitten wohnet, empfanget dieses Blatt mit solcher Gütigkeit, wodurch ihr längst berühmt und ehrfurchtswürdig seid. Ich sehe es schon, ihr lest, oh welch ein schönes Glücke. Ihr lest den frommen Reim mit angenehmem Blicke. Er wünscht und sucht von euch das offene Kantorat, das ich von eurer Huld nur kürzlich mündlich bat. Und dann beschreibt er so ein bisschen seine Biografie.
Ist ganz gemeint, ja schon.
Total, ja. Ich meine, er hat die Stelle jetzt nicht gekriegt.
Ist klar, ja.
Aber ich will zumindest mal diese Passage noch lesen, wo er dann auch auf Bach Bezug nimmt. Und hierbei habe ich stets auch mit Musik verehrt, die mir vergnügte Lust und lange Brot beschert. In jener Lindenstadt, wo Kunst und Weisheit fließen, gab sie mir auf 11 Jahr fast alles zu genießen, da mich auch selbst ein Bach nicht ungeschickt geschaut, der mir 3 Jahre lang Musik und Chor vertraut, dass wenn mir Gott einmal ein solches Dienstchen gönnte, ich es ohne Hindernis ganz wohl bestreiten könnte. Und dann unterzeichnet er mit Johann Nathanael Bammler, der Gottesgelahrtheit und schönen Wissenschaften beflissener.
Naja.
So, wie ich es dir schon gesagt habe.
Stelle nicht bekommen, ja.
Er hat die Stelle nicht bekommen. Mhm. Er hat dann, glaube ich, 1 Jahr später in Kirchberg im Erzgebirge dann doch ein Kantorat erwischt. Da blieb er auch bis zu seinem Tod und da sind endlos Streitakten mit seinen Kollegen überliefert. Also ein schwieriger Charakter.
Das lässt tief blicken auch auf die Authentizität jetzt dieser Abschrift natürlich.
Ja, und ich frage mich halt so ein bisschen, wenn der so übereifrig ist, auch hier übrigens sagt, dass er praktisch die rechte Hand von Bach ist, sein Generalpräfekt, hat der möglicherweise auf der Basis eines flinken Einfalls gesagt, hier, der alte Text gefällt mir nicht mehr, ich mach's jetzt mal selber ein bisschen moderner. Und dann wäre das praktisch ein junger Theologiestudent, Ex-Thomaner gewesen, der mal mit flinker Feder da,
ohne mit dem Chef zu reden.
Vielleicht ohne mit dem Chef zu reden, das gemacht hat. Und wir suchen sozusagen irgendwelche hochtrabenden theologischen Erklärungen. Also ich weiß es nicht genau. Es würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn es am Ende wirklich der flinke Einfall von Bachs damaligen Generalpräfekten gewesen ist, der eben zu gerne auch mal selbst schöpferisch, dichterisch zur Feder gegriffen hat.
Wir hören uns jetzt trotzdem Bammlers Text mal kurz an in dieser Eie aus der 4. Fassung der Johannespassion. Und die beginnt eben nicht mit dem üblichen Beginn Erwäge, sondern
mein Jesu, ach, dein schmerzhaft bitter Leiden bringt 1000 Freuden.
Ja, das ist also diese Tenorarie in der 4. Fassung der Johannespassion mit einem Text, der heute gar nicht geläufig ist. Michael, ein letztes Wort noch zu der 4. Fassung, denn da gibt's ja auch Besonderheiten mit der Stimmaufteilung, die ganz tief blicken lassen, wo also bestimmte handelnde Personen extra besetzt werden, was vorher nicht der Fall war. Ja. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, also das ist auch etwas, was mich schwer beschäftigt, wo ich sagen muss, es gibt eine kontroverse Diskussion dazu, auch in der Bachforschung. Aber ich würde jetzt einfach mal meine Sichtweise hier präsentieren. An sich ist es so, so gilt das für die Vokalstimmen der älteren Fassung der Johannespassion und auch die überlieferten Vokalstimmen der Matthäuspassion, dass wir immer daraus ableiten können, es gibt einen Chor und aus dem Chor heraus werden auch die einzelnen handelnden Personen besetzt. Also der Pilatus ist sozusagen Teil des Chors und der Jesus auch und die singen aber deswegen auch alle Choräle und auch alle Torbachöre mit. Also jetzt mal überspitzt ausgedrückt, der Jesus-Sänger muss zugleich singen, lasst ihn kreuzigen. Ja, und all diese Dinge nehmen die mit. Niemand ist separiert, ausgenommen der Evangelist. Und in der 49er-Fassung haben wir aber tatsächlich Einzelstimmen überliefert, nicht nur für den Evangelisten, sondern für den Jesus, für einen Diener. Und es gibt auch eine Stimme, die schreibt Bach eigenhändig. Der alte Bach wirklich in großer, zittriger Handschrift, 1749 überschrieben, Basso Petrus et Pilatus. Also es enthält nur die Petrus-Partie und die Pilatus-Partie.
Ist ja nicht lang, dann die Stimme.
Ja, und vor allem geht die erstmal damit los, dass Bach 9-mal hintereinander Tazet schreibt, weil eben in den ersten 9 Sätzen da nichts zu tun hat. Und dann kommt, ich bin's nicht. Ja? Und
das war's
dann so weiter. Längere Zeit. Und dann wieder viel Tazet. Und die Arbeit macht man sich doch nur, wenn man vorhat, dass man tatsächlich die handelnden Personen vom Chor separieren will und sicherstellen will, dass die auch an der richtigen Stelle Ich bin's nicht singen. Ja? Und das wäre in der Tat ein extremer Bruch mit der bisherigen Aufführungspraxis, die der Darbietung wirklich weit mehr den Charakter eines Passionsspiels eingebracht hätte. Und gemeinen sagen wir eigentlich immer, das ist eine Praxis, die das 19. Jahrhundert erfunden hat. Aber mich würde es tatsächlich nicht wundern, und es ist für mich auch die plausibelste Erklärung für die Existenz dieser Spezialstimmen, dass tatsächlich Bach auch in der ganzen Darbietungspraxis es einfach noch weit bildhafter angelegt hat.
Also, wir haben für die Johannespassion keine Fassung letzter Hand, wie bei der Matthäuspassion. Wie geht man jetzt eigentlich damit um? Ja, wie vollständig ist denn eigentlich diese Johannespassion? Oder bietet sie immer mehrere Alternativen? Oder ist es dann doch gut, dass es so eine Form der neuen Bachausgabe gibt?
Ja, vielleicht war das Letztere tatsächlich ganz gut, auch um das Stück überhaupt erstmal zu etablieren. Ja. Und heute ist es ja nicht mehr wegzudenken. Und wenn wir diese NBA-Fassung hören, fehlt ja für uns auch nichts. Ja. Und da wirkt das Stück vollendet. Und zugleich müssen wir jetzt mal als Philologen sagen, es ist dann dahingehend unvollendet, dass wir keine richtige Fassung letzter Hand haben, beziehungsweise auch ableiten könnten an dem Umstand, dass die 4 Darbietungen, die Bach mindestens unternommen hat, jedes Mal ein bisschen anders abliefen, dass Bach vielleicht irgendwann gesagt hat, ich will ja gar nicht zu einer endgültigen Fassung gelangen. Und das torpediert natürlich so ein bisschen unsere Philosophie, die nicht nur in der Bachforschung, sondern generell bei den Musikphilologen, also im 20. Jahrhundert, ganz hoch gehalten wurde, das Prinzip des Urtextes. Was ist eigentlich Urtext bei der Johannespassion? Also das hätte vielleicht Bach selber nicht beantworten können. Ja? Und insofern finde ich das eigentlich ein schönes Beispiel, dass es diese Johannespassion gibt, wo uns Bach mehr oder weniger übermittelt, vergesst es, Urtext ist vielleicht Utopie. Und ich war viel zu neugierig. Es sollte uns vielleicht die Lizenz geben, selber zu sagen, wenn wir die Johannespassion aufführen, wir wissen darum und vielleicht kommen wir an ein paar Stellen auch zu unseren eigenen Entscheidungen. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich und persönlich, was ich total schade finde, ist, dass diese Himmelreise Welterbebe-Arie bei Bach selber unter die Räder gekommen ist und es eben auch nicht in diese NBA-Fassung geschafft hat. Aber tatsächlich glaube ich, jetzt mal zusammengefasst, also die Art und Weise des Umgangs mit der Johannespassion, die wir bei Bach selber sehen, sollte uns vielleicht hier die Freiheit geben zu sagen, wir können auch zu unseren Entscheidungen gelangen, ohne jetzt natürlich den Notentext zu entstellen.
Also gut, auch die Aufforderung mal an Kantoren und Kapellmeister in aller Welt, sich ein bisschen kreativer mit dem Stück auseinanderzusetzen, vielleicht auch mal eine Arie wieder reinzunehmen, die in der zweiten Fassung drin war, denn das hört man ja viel zu selten.
Und vielleicht noch ein kleines anekdotisches Beispiel, ich bin mir sicher, du hast es damals auch mitbekommen, Karfreitag 2020, ja, der erste Lockdown, der war keine 3 Wochen alt und es gab das erste Mal die Situation, dass nirgendwo auf der Welt eine Bach-Passion erklang. Und wir haben ja dann ganz last minute in der Thomaskirche Benedikt Christiansson, den berühmten isländischen Tenor, zusammen mit Elina Albach und Philipp Lamprecht, Cembalo und Schlagwerk, engagiert, dass sie ihre Fassung der Johannespassion nur für 3 Musiker, einen Sänger, dort darbieten und zu Hause die Leute vor ihren Endgeräten, wir haben es ja gestreamt in alle Welt, mitsingen. Und die Wirkung dieser Aufführung war ja unglaublich. Das lag natürlich auch an den Zeitumständen. Ja, also wir alle konnten unsere liebgewonnene Tradition in der Passionszeit, eine Bach-Passion in der Kirche oder im Konzerthaus zu hören, in diesem Jahr nicht pflegen. Und so kam der Bach zu uns nach Hause in einer wirklich sehr kargen, ich will überhaupt nicht sagen entstellten Fassung. Und dennoch, die Wirkung war gewaltig.
Ich erinnere mich ganz genau, ich habe auch da zu Hause die Choräle mitgesungen. Am Schluss dieser heutigen 3. Folge unseres Podcasts zur Johannespassion wollen wir jetzt aber noch auf 2 Arien eingehen, die zeitweise mal verschwunden waren. Wir haben es schon erwähnt, so beiläufig zunächst die Arie Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin? Am Schluss des ersten Teils steht sie als Reflexion auf die Verleugnung. Singt da Petrus?
Ja, das ist eine Frage, die die theologischen Bachforscher eifrig diskutieren.
Ja.
Manche sagen, es ist nicht Petrus, es ist dann doch eher die gläubige Seele. Mhm. Ich lese mal den Text
vor. In der Nachfolge von Petrus aber letztlich, ne?
Nur so kann man es eigentlich erklären. Ja. Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin? Wo soll ich mich erquicken? Bleib ich hier oder wünsche ich mir Berg und Hügel auf den Rücken? Bei der Welt ist gar kein Rat und im Herzen stehen die Schmerzen meiner Missetat, weil der Knecht den Herrn verleugnet hat. Und das passiert ja unmittelbar, nachdem tatsächlich Petrus sich dreimal hintereinander als Jünger Jesu verleugnet hat. Mhm. Und ich muss schon sagen, also bei aller theologischen Spitzfindigkeit, also mindestens die letzten Zeilen machen auch ganz klar, das ist auch der Petrus, der hier singt, dem der Kopf platzt, weil er plötzlich erfasst, was er eigentlich gemacht hat. Er hat den Herrn verleugnet, er ist völlig kopflos und er weiß nicht, bleibe ich hier, soll ich gehen, also soll ich mir schlichtweg das Leben nehmen. Er ist im Grunde am Rand des Wahnsinns und eigentlich schon einen Schritt darüber hinaus. Und wie Bach es geschafft hat, tatsächlich diese Situation in Musik zu setzen, durch eine ganz zerklüftete Musik, da gibt es keinen klaren Rhythmus und dennoch hat es eine ganz kluge Struktur und großen Bogen, wo der Tenor richtig herausschreit, gerade diese Passage, stehen die Schmerzen meiner Missetat, das wird nochmal wiederholt. Das ist so ergreifend, so ein erfassend, also für mich eine der dramatischsten Arien, die Bach komponiert hat.
Ach, mein Sinn, die große Arie am Ende des ersten Teils oder fast am Ende des ersten Teils der Johannespassion. Und dann wollen wir unbedingt noch eingehen auf diese großartige Arie Zerfließe mein Herze, diese Sopranarie, die fast am Schluss des Werkes steht und die große Reflexion auf den Tod Jesu ist. Man kann sagen, man versteht es nicht ganz, dass Bach die zwischendurch mal rausgenommen hat, oder?
Nee,
zugunsten also einer Sinfonie, die muss ja dann ganz toll gewesen sein. Das haben wir ja vorhin schon erklärt.
Ja.
Sag einfach was noch zu dieser Arie.
Ja, also zerfließe mein Herze in Fluten der Zähren, dem Höchsten zu ehren, erzähle der Welt und dem Himmel die Not, dein Jesus ist tot. Und wie Bach das musikalisch koloriert, ist auch ein atemberaubender Moment. Also für mich, hat es glaube ich vorhin schon gesagt, der emotionale Höhepunkt des ganzen Stücks ist eine Sopranarie, begleitet von einer sehr delikaten Klangmischung, Traversflöte und Oboe da Caccia. Und was die erstmal spielen, die musikalischen Figuren, das sind für mich wirklich die Fluten der Zähren. Also Zähren sind Tränen. Ein endloses Weinen findet hier in den Noten statt. Und mit einer Intensität und Expressivität und der Sopran da oben drüber auch irgendwie völlig nackt. Das hat eine Unmittelbarkeit und eine Authentizität für ein Weinen in Noten ausgedrückt, was ich auch also selten in der Musikgeschichte so kenne. Und dann sicherlich auch nochmal der Moment, wo auch die Zeit stehen bleibt, wie dann eben die letzten beiden Zeilen der Arie vertont werden. Erzähle der Welt und dem Himmel die Not, denn Jesus ist tot. Mit diesen Beben oder macht da ja so ein Zeichen in der Partitur, wo wir ein bisschen diskutieren, wie ist es eigentlich gemeint? Meinst du so ein Streicher oder mal sagen Bogen, Vibrato, also eine Bebung im Ton? Es ist so ergreifend und macht eigentlich die Unaussprechlichkeit der Trauer und die ganze Leere, die man vielleicht in sich fühlt, mit zauberhaften Noten deutlich.
Das ist also noch einmal diese großartige Zerfließe-Arie, diese Sopran-Arie in der Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Damit sind wir am Ende unseres dritten Teils dieses Podcasts über Bachs Johannespassion angelangt. Im letzten Teil wird es dann schwerpunktmäßig um Rezeption gehen. Jetzt zum Schluss hören wir aber traditionell schon nochmal einen Choral ausgesucht haben. Den Choral, der nach dieser Arie Zerfließe direkt zu hören ist. O Hilf Christe, Gottes Sohn. Und bevor wir den hören, noch schnell der Hinweis, Sie können diesen Podcast natürlich wie immer in der ARD Audiothek oder in der Mediathek des MDR nachhören.
Classic.